Liebes Publikum, heute wird mal wieder kräftig gewertschätzt. Und zwar nicht irgendein Spiel, sondern ein, sagen wir mal, wilder Genre-Mix, der auf den Namen The World Next Door hört und den ich mir unbedingt anschauen musste, nachdem ich davon erstmals gehört hatte. Aber ich bin natürlich nicht alleine hier, sondern an meiner Seite ist jemand, der wahrscheinlich einige kritische Fragen stellen und vielleicht auch manchmal die Stirn runzeln wird, nämlich der fabelhafte André Peschke. Hallo André.
Hallo Nina. Ja, haben wir dich im Vorgespräch vor wenigen Sekunden quasi schon darauf eingestimmt, dass ich das Ding gesehen habe und mein erster Gedanke war, das sieht aber total scheiße aus. Von daher bin ich...
Das ist schon mal ein guter Start,
Ich bin
ne?
auf jeden Fall Minas neugierig. Spiele. Ich bin sehr neugierig, was du erzählst. Und vielleicht kann ich auch sofort einfach eine Frage in den Raum stellen. Wieso hast du dir das ausgerechnet ausgesucht? Also, das war für mich so ein Ding, wo ich gleich gedacht habe, so, das ist ja fast mal schon wieder die interessanteste Diskussion ist vielleicht, wie unterschiedlich sind Vorlieben, Geschmäcker, Präferenzen, weil ich habe halt auf Steam das Video dazu gesehen und habe gedacht so, okay, grafisch sieht's scheiße aus und dann zwischendrin sah ich irgendwelche Zwischensequenzen mit gezeichneten jungen Frauen im Manga-Stil in Hotpants und bauchfrei und dachte so, okay, skip. Aber irgendwas.
Jetzt nimmst du aber sehr viel vorweg.
Irgendwas.
Immer mit der Ruhe. Wir kommen auf alles zu sprechen, aber um deine eigentliche Frage zu beantworten. Ich bin auf das Spiel aufmerksam geworden über eine Kurzrezension in einem Magazin, wo das Spiel auch ganz gut weggekommen ist. Und mich reizte einfach die Beschreibung des Ganzen. Denn es hieß, dass The World Next Door eine Mischung sei aus Action-Adventure, Visual-Novel und Match-3-Game. Und da dachte ich, okay, das ist so kurios, das muss ich mir unbedingt ansehen, egal ob das gut ist oder nicht. Und gerade diese Match-3-Komponente, die sich dann in den Kämpfen im Spiel zeigt, die wollte ich unbedingt mal testen.
Okay, magst du das?
Deswegen sind wir heute hier.
Magst du das generell, Match 3? Also spielst du auch so hier, wie heißt denn, das Ding, wo man auch gegen Gegner mit so einem Rollenspiel...
Überhaupt nicht. Ich hasse dieses Spielprinzip.
Okay.
Aber umso interessierter war ich, wie das in diesem Spiel umgesetzt wird, gerade im Kontext dieser Kämpfe. Aber darauf werden wir gleich zu sprechen kommen. Erstmal ein paar Vorabinformationen vielleicht noch für die Einordnung. Das Spiel ist Ende März diesen Jahres erschienen für PC und für die Switch und kostet 12,99 € auf allen Plattformen. Das Ganze wurde entwickelt von einem Studio aus den USA, genauer aus Oregon, und vertrieben von einem Publisher, der bisher eigentlich Anime und Manga veröffentlicht hat und jetzt mit diesem Spiel auch in die Spielebranche einsteigt. Eine interessante Wahl, wie ich finde.
Ja, aber das scheint ja dann zu passen, zumindest stilistisch, wie ich hier leichtsinnigerweise schon ausgeplaudert habe.
Das hast du vorweggenommen. Aber gut, lass uns aber erstmal über die Prämisse reden, denn die ist ja auch ein wichtiger Teil des Spiels. Und zwar ist das Ganze angesiedelt im Grunde auf unserer Erde, aber in einer Paralleldimension oder einem Paralleluniversum. Und zwar ist die Erde unserer sehr, sehr ähnlich, aber es gibt diesen großen Twist, dass sie verbunden ist mit einer Dämonenwelt namens Enris. Menschen und Dämonen waren jahrelang eher verfeindet, haben sich dann aber irgendwann vertragen und nutzen nun das Portal, das die beiden Welten miteinander verbindet, um in Kontakt miteinander zu treten auf eine friedliche Weise. Es gibt also kontinuierlich regen Austausch, aber das Portal wird genutzt, damit man sich auch mal persönlich treffen kann. Nur geht das lediglich alle 20 Jahre, denn häufiger öffnet sich dieses eine Portal, das zur Verfügung steht, zu Bedauern aller leider nicht. Und entsprechend intensiv wird das dann auch gefeiert, wenn das Portal einmal aufgeht. Es gibt große Festivals auf beiden Seiten, auf der Erde und auf Emrys. Und es gibt eine große Tombola, die es einigen wenigen Glücklichen ermöglicht, die jeweils andere Welt selbst zu bereisen. Das ist nämlich ein großes Privileg. Das dürfen aus unerfindlichen Gründen nicht einfach alle Leute machen. Man muss sich das irgendwie verdienen. Und die Protagonistin des Spiels, June, ist eine der wenigen Glücklichen, die das Richtige loszieht und die endlich ihre Freundin Liza besuchen darf, die auf der anderen Seite auf Emrys lebt und zu der sie vorher Chatkontakt hatte. Denn aus unerfindlichen Gründen funktioniert das Internet zwischen beiden Welten. Das ist auch schon mal, ja, über Logiklücken sollten wir später nochmal sprechen. Aber lassen wir das nochmal kurz außen vor.
Ja, gerne.
Liza und June haben also eine fantastische Zeit zusammen an dem Tag, aber leider eine zu gute Zeit, denn sie verpassen Die Rückkehrmöglichkeit, das Portal ist plötzlich wieder geschlossen, weil niemand auf die Uhr geguckt hat und June steht jetzt ziemlich doof da, denn nicht nur ist sie voraussichtlich 20 Jahre in einer fremden Welt gefangen, es wird ihr plötzlich eröffnet, dass übrigens Menschen auf Emryn gar nicht lange überleben können, sondern nur ein paar Tage und sie dann einfach tot umfallen. Das heißt, June ist jetzt mit einer etwas unglücklichen Lage konfrontiert und muss zusammen mit Liza und ihren FreundInnen irgendwie versuchen, eine zusätzliche neue Heimkehrmöglichkeit zu finden. Und zum Glück stellt die Gruppe relativ schnell fest, dass es Hinweise auf eine solche Heimkehrmöglichkeit durchaus gibt, und zwar in den vier Schreinen, die die Hauptstadt von Emrys quasi rahmen. Also macht sich die Gruppe dann im Spiel auf, und das ist so der Kern des Ganzen, diese Schreine zu erkunden und nach einem Schlüssel zu suchen.
Das wäre normalerweise der Punkt, wo ich sage, okay, das ist offensichtlich ein Spiel, wo wir gar nicht weiter über die Story reden müssen, weil ne, man hat halt irgendeinen Bullshit dahin geklatscht, weil man sich gedacht hat, brauchen halt eine Story. Aber es soll ja eine Kreuzung sein aus Visual Novel und anderen Genres. Also würde ich erwarten, dass die Story irgendwie eine prominente Rolle spielt.
Ja, das tut sie in der Tat. Leider. Denn die Geschichte ist nicht das Stärkste daran. Es gibt halt diese ganzen Logiklücken. Ich habe ja schon, das würde ich glatt ans Ende stellen, ins Fazit nochmal. Aber man denkt sich ja schon, irgendwie ergibt da vieles nicht so ganz Sinn. Das zieht sich dann leider durchs ganze Spiel. Man wird also immer wieder damit konfrontiert, dass einiges nicht durchdacht wurde. Aber ich war ja ohnehin nicht wegen der Geschichte dabei, sondern dachte mir, dieses Kampfsystem muss ich mir unbedingt mal angucken. Und das ist zumindest im Grundprinzip ganz interessant. Man muss vorher sagen, warum gibt es überhaupt Kämpfe? Das klingt ja alles noch irgendwie recht friedlich, die suchen nach dem Schlüssel. Aber in diesen vier Schreinen trifft die Gruppe dummerweise auf sogenannte Grievances, was ich mit Klagegeister übersetzen würde, die Dämonen sind, die aus unerfindlichen Gründen ihren freien Willen verloren haben und alles angreifen, was ihnen begegnet, also auch ihresgleichen. Und das heißt, man muss sich gegen diese Grievances verteidigen, um sich irgendwie durch die Schreine bewegen zu können. Und das Gute ist, June, obwohl sie menschlich ist, lernt sehr früh, sehr schnell im Spiel Magie zu verwenden, aber auf eine ganz bestimmte Weise. Denn eigentlich sind Menschen nicht wirklich befähigt, Magie zu nutzen, aber sie kann sich etwas zunutze machen, und zwar der Kraft, die im Boden von Emrys steckt. Sie kann also die Kräfte, die in dieser Welt stecken, erwecken und so Zauber nutzen, die ihr sonst eigentlich nicht zugänglich wären. Und hier kommt halt dieses Match-3-Prinzip ins Spiel. Denn diese Kräfte werden als Runen auf einem schachbrettartigen Spiel- oder Schlachtfeld angezeigt und müssen miteinander verknüpft werden, damit ein Zauber gewirkt werden kann. Und entsprechend dem Match-3-Prinzip müssen es halt immer mindestens 3 Runen sein. Es können aber auch mehr gleichfarbige oder gleichartige Runen sein, damit der Zauber ein stärkerer wird. Ungewöhnlich dabei ist, dass das Ganze ziemlich actionreich wird, bedingt durch die Echtzeitkomponente. Denn man kämpft halt nicht nur gegen eine Uhr oder kann da gemütlich zurechtpuzzeln, sondern man wird immer wieder gleichzeitig von Gegnern angegriffen, muss ihnen ausweichen und irgendwie taktisch vorgehen, muss sich raussuchen, welche Runen gerade zusammenpassen könnten und die entsprechend verschieben, damit man also so ein Muster bildet.
Okay, wie funktioniert das? Weil normalerweise bei einem Match 3 klicke ich ja einfach 2 Sachen an und dann tauschen die Plätze oder sonst irgendwas. Muss ich da jetzt aktiv mit einer Figur rumlaufen?
Genau, man läuft über das Schlachtfeld. Man bewegt die Figur frei über dieses allerdings stark begrenzte Feld, das immer wieder eine unterschiedliche Form hat, und muss auf Knopfdruck eine Rune auswählen und sie dann woanders hinsetzen. Und genauso, wie du es gerade gesagt hast, werden die Runen dann auch vertauscht. Also da, wo die Rune zuvor war, landet dann diejenige, mit der man die jetzt austauscht.
Und ich kann nach wie vor dann immer nur auf angrenzende Felder, ne? Die Felder sind viereckig, wenn ich das richtig sehe, quadratisch.
Die Felder sind viereckig, man kann die Runen aber soweit frei vertauschen. Also da gibt es keine Einschränkungen.
Auch diagonal?
Auch diagonal.
Okay, okay.
Trotzdem ist das durchaus fordernd, einfach weil auch immer neue Mechaniken eingeführt werden und die Kämpfe dadurch im Laufe des Spiels zumindest tendenziell komplexer werden. Denn man erfährt halt recht schnell, dass es wenig plausibel ist, immer nur diese Dreierrunen anzuordnen und so einen Zauber auszulösen, weil die zu schwach sind. Dann kommt halt der Hinweis, dass man am besten mehrere Runen zusammenfügen sollte. Und später erfährt man zum Beispiel, dass es auch klug ist, wenn man mehrere Zauber gleichzeitig vorbereitet, weil aneinandergrenzende vorbereitete Zauber sich gegenseitig verstärken. Das heißt, man löst zum Beispiel einen 5-teiligen Blitzzauber aus und dann leuchten die Felder nebenan kurzzeitig auf und der Zauber, den man dann wirkt, der ist nochmal etwas stärker.
Okay, hat meine Positionierung der Figur dann noch einen, oder vielleicht meine sogar noch eins früher angesetzt. Ich habe jetzt einen Zauber hergestellt, indem ich in diesem Match-3-System drei oder mehr gleiche Runen angeordnet habe. Wird der dann automatisch ausgeführt oder wird mir dadurch nur ein Zauber gegeben und dann muss ich mich auf einen Gegner ausrichten und auf den irgendwie aktiv schießen?
Du musst den Zauber selbst auslösen, indem du dich auf eins der Felder stellst. Du kannst es also nicht aus der Ferne machen, du bekommst keinen Zauber in dein Inventar oder so, den du beliebig wirken kannst, sondern du musst dich da wirklich draufstellen, musst einen bestimmten Knopf drücken und dann wird der Zauber ausgelöst. Aber du kannst auch die Zielrichtung nicht wirklich bestimmen. Tendenziell geht der Zauber immer dahin, wo der nächste Gegner ist. Was das Taktieren dann auch ein bisschen schwieriger macht, denn wenn man einen Gegner zum Beispiel schon fast getötet hat, der wirklich aus dem letzten Loch pfeift, schon rot blinkt, dann möchte man natürlich den als erstes attackieren, damit er einfach weg ist und nicht mehr stört. Aber das geht nicht immer so ohne weiteres, denn manchmal wirft sich dann ein anderer, schnellerer Gegner dazwischen, der noch volle Energie hat und dann trifft man halt leider den.
Okay, als taktische Erwägung könnte ich aber theoretisch erstmal, keine Ahnung, 2 oder 3 Zauber fertig bauen, die alle noch nicht auslösen und dann mich entscheiden, jetzt zuerst den, dann den, dann den?
Ganz genau. Du kannst theoretisch sogar unendlich viele Zauber bauen, so viele, wie halt gerade machbar sind. Ne? Es sind ja immer begrenzte Runen verfügbar. Sobald man einen Zauber gewirkt hat, kommen neue zufallsgeneriert hinzu. Das heißt, es ist schon begrenzt. Aber prinzipiell könntest du auch 7 Zauber vorbereiten. Bis dahin immer wieder geschickt ausweichen mit einem Dash, wenn ein Gegner dich anzugreifen versucht. Und insofern kann man schon einiges an Taktieren durchführen.
Muss ich ausweichen? Sind Gegner auf diesem Spielfeld unterwegs, die sich bewegen? Und wenn ich mit meiner Figur jetzt mobil bin, muss ich dann irgendwie die vermeiden?
Genau das meinte ich gerade mit Echtzeitkampf. Es bewegen sich neben der Spielfigur auch Gegner über diese zum Teil wirklich sehr engen Spielfelder. Manchmal sind das 2 oder 3 und man muss also, während man die Runen neu platziert, immer wieder ausweichen. Man macht das halt mit diesem Dash. Die Gegner greifen manchmal mit physischen Attacken, manchmal mit Magie an und das kann mitunter ganz schön stressig werden.
Ja, okay. Also so quasi das, was das Spiel diesem Match-3-System hinzufügt, ist halt, dass ich einen zusätzlichen Druck habe. Ne? Also ich muss halt noch zusätzlich quasi multitasken und gucken, okay, wo ist dieser Gegner jetzt und komme ich jetzt vielleicht an diesen Zauber gerade gut ran, um den auszulösen oder muss ich dann, weiß ich nicht, einen Umweg laufen zumindest oder nehmen vielleicht erstmal was anderes.
Genau, und du musst halt auch immer die Lebensenergie im Blick haben, denn auch die wird über einem bestimmten Zauber aufgefüllt. Du hast also keine Heil-Items oder dergleichen, sondern musst, wenn die Lebensenergie knapp ist, ganz schnell zu einer bestimmten Rune rennen, dort einen Zauber basteln und kannst dich dann erst heilen. Und was man noch erwähnen sollte, ist, dass die Gegnertypen nicht alle gleich vorgehen, sondern ganz unterschiedliche Taktiken fahren. Es gibt zum Beispiel auch einen Gegner, der klaut dir einfach Zauber. Das macht es nochmal schwieriger. Also wenn man dann besonders sorgfältig vorgehen und schon mal 6 Zauber vorbereiten möchte, dann steht man ziemlich doof da. Denn dieser eine Gegner, der greift sich die einfach selbst und verwendet ihn dann gegen die Spielfigur.
Ist das Match-3-System dann per se irgendwie simpler als in vergleichbaren Spielen, weil man jetzt noch so viele Zusatzaufgaben hat?
Simpler ja nicht.
Also ganz kann ja sein, dass die da so, weiß nicht, in der Verteilung der Runen ein bisschen gnädiger sind oder sonst was.
Die Verteilung der Runen ist schon relativ gnädig, das auf jeden Fall, aber das ist auch nötig, weil man nicht immer die Möglichkeit hat, wirklich quer übers Spielfeld zu rennen, um nur 3 Runen zusammenzufügen. Also oft ist man in der Situation, dass man auf dem Spielfeld landet und dann tatsächlich schon 2 oder 3 Runen beieinander liegen, so als Startpunkt. Aber ansonsten stünde man auch ziemlich doof da, denn die Kämpfe gerade gegen mehrere Gegner auf einem kleinen Schlachtfeld können schon fordernd sein, wenn auch unter anderem nicht nur aufgrund des Schwierigkeitsgrads, sondern auch Eingabeverzögerungen, was ziemlich ärgerlich ist.
Das heißt, es laggt?
Es laggt leider ein bisschen, ja, sowohl beim Ausweichen als auch beim Aktivieren der Runen. Da bin ich schon manches Mal genau deswegen gestorben. Das war nicht so schön.
Okay. Ja, das ist schon mal nicht so gut. Ich meine gesehen zu haben, dass man auch unterschiedliche Figuren auswählen kann. Haben die unterschiedliche Fähigkeiten oder ist das nur rein visuell?
Und das stimmt nicht ganz. Man ist ja die ganze Zeit mit einer Gruppe unterwegs, die auch beständig wächst, weil man neue Leute anspricht, quasi rekrutiert. Diese Figuren sind aber im Kampf selbst nicht aktiv, sondern muss ihre Sonderfähigkeiten über Runen aktivieren. Denn es gibt neben den Standardrunen, zum Beispiel Blitz oder Herz für Heilung oder Feuer, auch eine weiße Rune. Das ist die Essenzrune. Und wenn man die auf eine bestimmte Weise anordnet, dann kann man einen Kompagnon beschwören, der dann eine besondere Fähigkeit wirkt. Und das funktioniert so, dass man, das wird auch noch mal ein bisschen komplizierter, dass man vor oder während eines Kampfes einem Charakter ein bestimmtes Muster zuordnen muss. Also zum Beispiel gibt es eine L-Form oder ein Kreuz. Und diese Form muss man dann mit diesen Runen bauen. Man kann die also nicht einfach beliebig zusammensetzen, sondern man muss die Form wirklich nachbauen auf dem Spielfeld, um dann diese Figur beschwören zu können. Und diese Figur kann dann zum Beispiel alle Feuerrunen gleichzeitig aktivieren, was einen krassen Feuerzauber nach sich zieht. Oder eine Figur kann zum Beispiel auch eine kurzzeitig wirksame Barriere beschwören, die die eigene Figur schützt. Und das ist schon ganz praktisch, aber ich persönlich habe es wenig genutzt, weil dieses Musterbauen einfach in den meisten Fällen nicht praktikabel war. Dafür ist auf dem Spielfeld zu viel los.
Okay, mal grundlegend gefragt, bist du jemand, der viel diese Match-3-Sachen spielt? Magst du die? Sowas wie, keine Ahnung, Bejeweled oder Puzzle and Dragons war übrigens der Titel, den ich vorhin gemeint habe, glaube ich. Also um dann überzuleiten zur Frage, zum Vergleichen sozusagen. Ist das ein Spiel, gewinnt es dadurch, dass es jetzt auf einmal diese ich steuere eine Figur über ein Spielfeld Komponente hinzugefügt hat?
Es ist auf jeden Fall anders. Ich habe wenig Erfahrung mit Match 3, deswegen kann ich da nicht so viel zu sagen. Aber es fühlt sich schon anders an als zum Beispiel Candy Crush oder so, wo du ja fast keinen Druck hast. Da kannst du dich ja einfach gemütlich vorsetzen und relativ in Ruhe überlegen, welche Steinchen du womit verbindest. Und hier ist es halt deutlich actiongeladen. Du musst wirklich die ganze Zeit in Bewegung sein, musst die Lebensleiste deiner Figur im Auge behalten und gleichzeitig dann noch taktieren. Und das ist im Grundprinzip schon ziemlich fordernd und wirklich ganz interessant.
Okay, das heißt also, da hattest du Spaß? Ist es cool? Ich höre es so und man denkt sich so, okay, sie haben halt das typische Match 3 genommen und es ist gefühlt so ein bisschen verkompliziert. Aber gewinnt es dadurch? Ist es dadurch besser oder zumindest so originell, dass es sich irgendwie frisch und interessant anfühlt?
Ich glaube, dass das Potenzial da gewesen wäre, aber das Kampfsystem hat einige Probleme, beziehungsweise die Präsenz der Kämpfe. Ein Problem ist, dass das Balancing nicht richtig funktioniert. Denn es gibt auch Bosskämpfe. In jedem Schrein wartet ein Boss, der eigentlich komplizierter zu bewältigen ist, weil die Bosse haben unterschiedliche Angriffsmuster, viel stärkere Angriffe, auch Spezialangriffe. Zum Beispiel können sie Runenfelder einfach umdrehen oder in Flammen setzen, sodass man sie kurzzeitig nicht betreten darf. Das ist eigentlich ganz interessant. Aber diese Spezialangriffe insbesondere sind total vorhersehbar, weil sie immer dem gleichen Muster folgen. Und dementsprechend kann man denen ziemlich leicht ausweichen, dann ganz in Ruhe seine eigenen Runenfelder so zusammensetzen, irgendwann mächtige Zauber en masse wirken und dann ist der Boss auch ziemlich schnell platt. Und demgegenüber stehen die eigentlich simpleren Kämpfe gegen die regulären Gegner, die aber echt scheiße werden, wenn man auf einem Spielfeld mit ungünstigem Layout steht, wo man weniger Ausweichmöglichkeiten hat und da einfach 2 bis 3 heftige normale Gegner sind. Also ich bin wirklich wenige Male in dem Spiel gestorben, aber jedes Mal nur bei diesen regulären Kämpfen. Das ist so ein bisschen frustrierend, vor allem weil ja der Bosskampf eigentlich die Kulmination des Ganzen sein sollte, der Höhepunkt eines jeden Schreins, aber so ist es leider überhaupt nicht.
Klingt insgesamt ein wenig so nach Balancing-Problemen, ne? Die ja sowieso immer, wird ja immer schwieriger, wenn Zufallselemente eine Rolle spielen.
Auf jeden Fall. Und was mich auch gestört hat, ist, dass man sein Team eigentlich nicht wirklich taktisch klug zusammenstellen kann oder muss. Ich musste da an Persona 5 denken, wo man ja vor jedem Palast genau überlegen muss, okay, wen nehme ich jetzt mit? Welche Elementarfähigkeiten haben die Gegner da? Was man dann ja auch kurz am Anfang herausfinden kann, um dann wieder zurückzugehen, sein Team entsprechend zusammenzustellen. Bei In the World Next Door weiß man vorher nie, was einen im Schrein erwartet. Und man muss aber vor dem Betreten entscheiden, wen man von den Figuren jetzt mitnimmt. Man hat halt eine begrenzte Anzahl von Charakteren, die wächst von Schrein zu Schrein. Aber man muss sich immer entscheiden, wen man mitnimmt und wer draußen Wache schiebt. Und das kann ganz schön ärgerlich sein, wenn man sich denkt, okay, ich habe jetzt hier in dem Schrein besonders viele Blitzruhen zum Beispiel, aber ich habe den Charakter, der die Blitzruhen aktivieren kann, einfach zurückgelassen und ich habe keine Möglichkeit mehr, den mitzunehmen.
Okay, verstanden. Dann würde ich sagen, jetzt interessiert mich, wie ist das Zusammenspiel dieser anderen Elemente, die da so zusammengemixt wurden. Also jetzt sind die Kämpfe sind nicht so doll balanciert. Wir haben auch noch einen gewissen Lag bei der Eingabe, was das bestimmt auch nicht angenehmer macht. Aber so, vielleicht noch so gerade, so solide, unterhaltsam. Und wenn ich mir jetzt aber vorstelle, das wird gemischt mit diesem Visual Novel Aspekt. Und was ich bisher von der Story gehört habe, klang ja eher so ein bisschen Larifari. Wird das dann nicht eher nur zu, okay, jetzt habe ich größere Unterbrechungen zwischen diesen Spielpassagen und da muss ich durch? Oder trägt das irgendwie?
Dafür sind die jeweiligen Teilbereiche kurz genug. Gerade die Schreine sind relativ kompakt und auch die Alltagssituationen, die man damit macht, fallen relativ kurz aus, sodass man nicht wirklich das Gefühl bekommt, dass man sich mit etwas auffällt, was eigentlich total langweilig ist und das übermäßig lang. Also das ist schon, da ist die Balance ganz gut, würde ich sagen. Wobei ich mir insgesamt mehr Kämpfe gewünscht hätte, das habe ich gerade vergessen zu erwähnen. Denn im gesamten Spiel gibt's vielleicht 20 Kämpfe oder so, sodass man gar nicht wirklich die Möglichkeit bekommt, sich wirklich mit dem System vertraut zu machen. Ich habe bei den letzten paar Kämpfen gemerkt, okay, jetzt fluppt es wirklich, ich weiche ziemlich geschickt aus, trotz Lag, und ich weiß, wo ich Runen zusammensetzen sollte, wie ich das am geschicktesten mache. Da entstand so ein bisschen Flow. Aber dieser Flow hat mir dann leider nicht mehr viel gebracht, weil das Spiel kurz danach schon wieder vorbei war. Also da hätte ich mir einfach einen etwas stärkeren Fokus drauf gewünscht. Aber an sich ist die Aufteilung zwischen Oberwelt und quasi Dungeon schon ganz gut gemacht.
Wie lang ist denn so ein Kampf?
Die Kämpfe sind relativ kurz. Je nach Gegnerzahl braucht man da vielleicht 2 bis 4 Minuten für. Wenn überhaupt 2. Also wenn man einem einzelnen Gegner begegnet, dann macht man den relativ schnell platt. Gerade so im ersten Schrein, wo die Grievances noch relativ schwach sind.
Ja.
Bei den Bosskämpfen ist es natürlich ein bisschen anders. Die sind tendenziell länger, einfach weil die Bosse auch mehr Lebensenergie mitbringen, weil sie diese Spezialattacken haben, die man abwarten muss. Also da sitzt man schon minimal länger dran, aber insgesamt ist das ziemlich schnell gemacht.
Okay. Das heißt aber, dann muss das ja eigentlich ein ziemlich kurzes Spiel sein.
Es ist sehr kurz, ja. Ich glaube, man sitzt so maximal 5 Stunden dran.
Okay, aber bei 20 Kämpfen, 3 bis 5 Minuten, ist es dann nicht trotzdem mehr Zeit mit Lesen als mit Kämpfen?
Es ist viel Leserei, ja. Man muss aber dazu sagen, dass man in den Schreinen ja nicht nur kämpft, man läuft ja auch hindurch, findet den richtigen Weg, kann hier und da noch so Kleinigkeiten entdecken, wobei die Schreine insgesamt schon etwas leerer sind. Klar, der Visual Novel Aspekt kommt schon zum Tragen. Man muss durchaus mit einigen Charakteren etwas intensiver sprechen, was aber im Kontext der Geschichte ja durchaus Sinn ergibt, denn June knüpft diese Kontakte, hat einen Kontakt in Form von Liza, mit der sie sich intensiv über ihre Probleme austauscht. Und also so insofern ist das schon ganz gut eingebunden, weil man halt Charaktere bewusst aufsucht, um sie für seine Gruppe zu gewinnen und die dann auch ein bisschen besser kennenlernt. Das Problem ist nur, dass alle Charaktere mega anstrengende Teenager sind. Und da muss man sich dann überlegen, ob man da wirklich Bock drauf hat. Die Texte sind, würde ich sagen, okay. Die Dialoge sind schon so ganz nett geschrieben, das kann man so stehen lassen. Aber das Beste daran und das Schlimmste daran ist halt eines, und zwar, dass die Figuren halbwegs authentisch wirken. Und zwar wie Figuren, auf die ich persönlich in meinem Alltag nicht so viel Bock hätte.
Okay, also dann definier mal, was ist denn für dich der mega anstrengende Teenager? Sitzen sie alle da und sagen so, nein, ich will nicht mein Zimmer aufräumen, bevor wir in den Dungeon gehen?
Nein, so ist es nicht. Aber die größten Probleme, die diese Figuren haben, sind äußerst banal, was sich dann leider auch in Sidequests niederschlägt. Denn so will die eine zum Beispiel, die Tusse der Gruppe, dass man ihren Lipgloss zurückholt. Und ein anderer möchte, dass man ihm hilft, seinen Manga wiederzufinden. Und ein Sidequest besteht darin, dass man einen Liebesbrief übergibt. Also Sachen,
dafür hat man
bei
Zeit,
man sich
vor
denkt,
allem, wenn das eigene Leben auf dem Spiel steht.
Ja, man denkt sich die ganze Zeit, okay, man hat ein paar Tage, bevor man tot umfällt. Sind das wirklich Dinge, mit denen man sich gerade auseinandersetzen sollte? Sollte ich dieser Figur gerade bei seinen Hausaufgaben helfen? Ich glaube eher nicht. Aber kurioserweise gehen halt auch alle Figuren irgendwie ihrem Alltag nach. Diese Dringlichkeit wird am Anfang simuliert. Da sagt sogar eine Figur, okay, ich werde nicht schlafen gehen, ich werde jetzt alle Bücher wälzen, die ich finden kann zum Thema, um irgendwie einen Weg zurückzufinden. Aber die anderen meinen halt, naja, wir sollten schon noch zur Schule gehen, um den Schein zu wahren, ne, damit niemand was merkt. Das heißt, ja, wir sind am Abend wieder verfügbar. Bis dahin, guck dich mal ein bisschen um und red mit Leuten. Und das ist ein Ärgernis, weil es halt überhaupt nicht zu dieser Prämisse passt.
Gibt's denn holt es denn was raus aus dieser parallelen Dimension mit Dämonen? Sind die Dämonen die alle aussehen, als hätten sie eine Maske auf? Weil die sind ja extrem humanoid.
Nee. Ach so, ja, das meinst du, ja. Also erstmal sehen alle Dämonen aus wie Instagram-Models, was ich total irritierend fand. Was aber nicht weiter verwundert, denn die Künstlerin hinter den Illustrationen ist auf Instagram hochgradig erfolgreich und zeichnet halt vor allem hübsche Porträts von noch hübscheren Menschen. Also kann man sich den Stil dann auch ungefähr vorstellen. Und tatsächlich sind die Dämonen fast alle stark humanoid und haben höchstens mal Hörnchen oder eine andere Hautfarbe. Der einzige, der da so ein bisschen rausfällt, ist ein Charakter namens Horace, der einen Totenkopf als Kopf hat. Aber das ist auch wirklich schon das Maximum dessen, was man an Dämonenhaftigkeit bei den Hauptfiguren zu Gesicht
genau,
bekommt.
Genau, den Horace meinte ich, den habe ich auf dem Screenshot auf Steam gesehen, aber auch der, der hat einen völlig menschlichen Hals da und dann ist dann dieser Totenkopf und das sieht halt aus, als hätte er einfach eine Totenkopfmaske übergestülpt eigentlich. Die Hände sind so ein bisschen, die laufen dann in so, so Klauen hinaus, da kann man auch noch so ein bisschen was sehen. Aber ansonsten sieht halt aus wie, ja, ne, jemand, der halt eine Totenkopfmaske aufhat.
Ja, es gibt auch eine andere Figur, die zum Beispiel statt Haaren Wasser hat, das so vor sich hin plätschert. Das sind schon ganz nette Details, aber eigentlich sehen diese Dämonen halt eher aus wie Drittklasse-Cosplayer, die sich irgendwie vor einer Convention noch schnell ein Kostüm zusammenstellen wollten und nicht so richtig wussten, was sie machen sollten. Deswegen haben sie sich ihre Short-Shorts angezogen und ein bisschen geschminkt.
Gibt's interessante, also eigentlich ist die Frage wahrscheinlich schon redundant, weil du hast die Probleme ja schon geschildert, aber gibt's irgendwie so, dass man das Gefühl hat so, ah, guck mal, das ist so ein typisches Dämonenproblem, ja, dass die sagen, ja, aber in der Dämonenschule müssen wir heute noch, keine Ahnung, unsere Klasse zu Schwefel und sonst irgendwas.
Naja, eingeschränkt. Es dreht sich schon alles sehr stark um Magie. Das heißt, die haben zum Beispiel keinen Fechtkurs, sondern als Sporteinheit dann Magiefechten, wenn man so will. Also
Hogwarts.
Zweierduelle mit Feuerbällen oder sowas. Aber ansonsten, es ist so ein bisschen das, ich würde sagen, so ein bisschen das Hogwarts der Dämonenwelt. Alle sind eigentlich mehr oder weniger menschlich, aber haben diese eine besondere Fähigkeit. Und auch Emrys an sich präsentiert sich gar nicht so außergewöhnlich. Das fand ich sehr enttäuschend. Es wird zwar so ein bisschen damit begründet, dass Emrys und die Erde in dauerhaftem Austausch miteinander stehen und sich gegenseitig beeinflussen und auch Trends rüberschwappen. Aber eigentlich sieht die Hauptstadt von Emrys aus wie San Francisco mit einem etwas neuen Anstrich. Die Farbgebung ist halt etwas anders. Es gibt ab und zu so nette Gimmicks, dass zum Beispiel die Straßenbahn halt nicht auf der Straße fährt, sondern schwebt. Aber das ist auch schon das Außergewöhnlichste, was man da zu Gesicht bekommt. Es gibt einen Coffeeshop, es gibt eine Spielhalle. Also alles ist eigentlich durch und durch vermenschlicht.
Okay. Ja, vielleicht ist das so ein Ding wie Japan und der Einfluss von US-Kultur. Und die sitzen alle da und sagen so, ja, aber das ist halt gerade schick, ne? Guck mal, total im humanoiden Design.
Aber es ist halt auch langweilig. Die Welt sieht schon ganz nett aus. Ich finde, die ist auch visuell ganz, ganz hübsch gestaltet. Es gibt vor allem eine sehr schöne Lichtsetzung. Es wirkt alles sehr atmosphärisch, aber gleichzeitig halt auch total dröge und leer. Dröge, weil man alles schon mal gesehen hat, weil diese Welt keine so fantastische ist, wie man sich das vorgestellt hat. Und man sich fragt, warum June, die totale Emrys-Nerd ist, immer dahin wollte, obwohl die Welt ja genauso aussieht wie ihre. Und das nächste Problem ist, dass es relativ wenige Schauplätze im Spiel gibt. Nämlich kaum mehr als eine Handvoll. Und die Schauplätze selbst bieten auch wenige Interaktionsmöglichkeiten. Das Komplexeste sind diese vier Schreine. Und davon abgesehen kann man sich halt nur durch die Hauptstadt bewegen, die aber begrenzt ist auf den Campus, eine Marktstraße und den Platz mit dem Portal. Und die Läden, die auf der Marktstraße zu finden sind, kann man zum Beispiel gar nicht betreten. Also da war ich wirklich enttäuscht, weil ich dachte, wenn die Welt schon so klein ist, dann sollte man doch zumindest die Möglichkeit haben, mal in diesen Dämonen-Coffeeshop zu sehen. Da hätte ich doch gerne zu Gesicht bekommen, ob es da vielleicht auch irgendeinen Twist gibt, was sie da ausschenken oder ob auch da wieder nur die hippen Teenager abhängen und genauso aussehen wie alle auf der Erde. Aber man kommt
ist
da nicht
rein. Ist der Teilarte teurer oder billiger?
Ja, geht auch sowas. Nee, aber man bleibt halt vor der Fassade stehen. Man hat keine Möglichkeit, mal ein Gebäude tatsächlich zu betreten. Mit Ausnahme des Studentenwohnheims, dass man sich aber auch nicht als Raum angucken kann, sondern wenn man auf die Tür klickt, dann wird man halt direkt vor einen statischen Hintergrund gesetzt, der das Zimmer von Liza abbildet. Es gibt also wirklich wenige Bewegungsmöglichkeiten.
Okay, ja dann, also
no. Ja dann, genau. Was bleibt da noch? Ich war wirklich ein bisschen enttäuscht davon.
Da hätte ich gesagt, dann Fazit und schnell weg.
Fazit und schnell weg. Wir haben aber noch nicht über den Versus-Modus gesprochen.
Gott, sollten wir das?
Den sollte man zumindest mal erwähnen, denn der wurde noch nachgereicht, um das Spielerlebnis so ein bisschen zu erweitern. Vielleicht auch, weil einige Leute durchaus angemerkt haben, dass das Spiel ein bisschen kurz ausgefallen ist und sehr abrupt endet. Der Versus-Modus erlaubt es halt, bis zu zwei SpielerInnen gegeneinander anzutreten in diesen Kämpfen, wie sie auch im Hauptspiel auftauchen. Also runenbasierte Kämpfe auf schachbrettartigen Schlachtfeldern. Und ich glaube, das ist zumindest mal ganz nett. Ich konnte es jetzt leider selbst nicht testen, weil ich keinen zweiten Controller zur Hand hatte. Aber zumindest hat man da die Möglichkeit, diese Kämpfe, die man ja im Spiel potenziell schmerzlich vermisst, weil sie so rar gesät sind, nochmal auszuprobieren. Und das halt gegen einen menschlichen Gegner, was ja potenziell auch nochmal fordernder ist.
Jetzt aber Fazit und schnell.
Gut. Aber ich habe doch noch gar nicht alle Probleme dieses Spiels.
Ja, okay. Ich bin schon fast überzeugt, sozusagen.
Ich möchte mich noch mal über die Prämisse auslassen, denn die hat mich so aufgeregt. Während des ganzen Spiels hat die mich so aufgeregt. Ich meine, wenn es diesen regelmäßigen Austausch zwischen den beiden Welten gibt, dann sollte der doch etwas koordinierter stattfinden. Wenn es eine Tombola gibt, die es wenigen Glücklichen ermöglicht, mal rüberzugehen, dann ja wohl aus gutem Grund. Denn ich meine, die andere Welt ist tödlich. Warum achtet niemand darauf, ob diese Teenagerin, die ganz alleine darüber gehen durfte, nicht wieder pünktlich
vielleicht
auftaucht?
Ist das eher so eine Tombola wie bei Hunger Games. Und du wirst da eingetragen, wenn deine Eltern endgültig die Schnauze voll haben.
Das kann natürlich sein. Die Protagonistin ist zwar, je nachdem wie man sie spielt, das kann man sich ja übrigens auch noch aussuchen, man hat Entscheidungsmöglichkeiten, halbwegs sympathisch. Ja, aber klar, vielleicht hat die ein paar Mal zu oft genörgelt. Das erklärt aber immer noch nicht, warum es nicht eine übergeordnete Organisation gibt, die sich darum kümmert. Also es müsste ja eigentlich Sicherheitskräfte geben, es müsste eine Möglichkeit geben, Kontakt aufzunehmen, wenn jemand vermisst wird, aber nichts dergleichen. Und dann kümmern sich halt doch plötzlich Leute darum, dass da ein Mensch in der Dämonenwelt feststeckt, aber das wird inszeniert, als würde June von der Polizei verfolgt, als hätte sie irgendwas Schlimmes gemacht. Dabei steckt sie ja da fest, es war ja ein Unfall, sie ist ja nicht extra dort geblieben, um Unheil zu stiften oder sowas. Und trotzdem sagen all ihre Freundinnen, oh Gott, wir müssen dich verstecken, wenn die Polizei dich findet. Tatsächlich gibt's dann auch so eine Art Razzia auf dem Campus und es wird fast der Ausnahmezustand verhängt, wegen dieses einen Menschen, der in 2-3 Tagen eh tot umfallen wird. Das ergibt also wirklich überhaupt keinen Sinn.
Wir müssen da einfach nur lange genug drüber nachdenken. Ja, die wollen das einfach nur vertuschen. Wahrscheinlich gibt es so ein Buddy-System und du bist verantwortlich für den Menschen, der dich besucht. Und jetzt denken sie alle da und denken sich, boah, shit, ey, wenn das rauskommt, es gibt mindestens 3 Stunden Nachsitzen. Wir verscharren sie einfach irgendwo hinterm Haus, wenn sie umgekippt ist.
Genau, 3 Stunden Nachsitzen, das wäre eine Katastrophe. Da soll sie lieber tot umfallen.
Ja, ich meine, Menschen, weißt du? Kennst du einen, kennst du alle, da kommt schon noch ein neuer.
Was mich halt so geärgert hat, ist, dass man dieses Problem zumindest teilweise leicht hätte beseitigen können, indem June einfach klammheimlich durch das Portal geschlüpft wäre. Da wird zwar immer noch nicht viel Sinn ergeben, dass sie angesichts der Lebensgefahr nicht die Polizei aufsucht, aber zumindest könnte man erklären, dass die leichtsinnigen Teenager sich denken, okay, wir müssen das jetzt irgendwie unter uns lösen, das kriegen wir schon hin, sonst bekommt sie Ärger. Das hätte ich als Prämisse noch viel eher akzeptiert, aber sie ist ja hochoffiziell da. Und irgendwie wird sie überhaupt nicht so behandelt, sondern wie eine Straftäterin und sieht sich auch selbst so und sagt irgendwann, oh, sollte ich mich der Polizei vielleicht doch ausliefern? Also das sind so komische Tonalitätsprobleme, die sich gerade zum Ende sehr deutlich durch das Spiel ziehen.
Ich befürchte.
Und dann ist da noch das Ende, André. Das Ende ist das antiklimaktischste Ende, das mir seit langem begegnet ist und es löst exakt gar nichts auf.
Okay, das ist ja extrem bedauerlich.
Man erfährt nämlich im Laufe des Spiels einmal, dass 2 StudentInnen einfach verschwunden sind. Und niemand weiß, was mit ihnen passiert ist. Dann wird angedeutet, dass sie womöglich entführt wurden, dass womöglich dieser Fall in Zusammenhang mit June steht. Aber also zum Ende redet da keiner mehr drüber.
Cliffhanger.
Die sind halt im Abspann wieder da. Da gibt es so ein Foto, das zeigt, wie die Geschichte sich weiterentwickelt hat. Und dann sind die halt wieder da und alle freuen sich. So, aber keiner fragt mal, okay, wurdet ihr jetzt entführt? Und wenn ja, von wem eigentlich? Naja, Hauptsache zurückgekehrt, ne? Und dann gibt es auch noch so ein großes Mysterium um Junes Identität, denn dass sie doch so wahnsinnig schnell und effektiv Magie wirken kann, das stimmt einige stutzig und es gibt dann Hinweise darauf, dass sie womöglich eine engere Bindung zu Emrys hat, als sie immer dachte, aber genauere Informationen oder überhaupt Informationen dazu bekommt man nur, wenn man zufälligerweise das True Ending findet, das sich nicht wirklich erschließt, weil der Weg dahin total komisch ist. Und selbst wenn man dieses True Ending findet, dann wird das immer noch nicht komplett aufgelöst. Da bleiben am Ende wirklich mehr Fragezeichen, als Fragen beantwortet werden. Sehr frustrierend, sehr frustrierend.
Wie ich schon ansetze zu sagen, ich befürchte, du hast dir jetzt alleine schon mehr Gedanken über diese Story gemacht als die Autoren. Als Vorsitzender und Ehrendoktor des Zentrums für Autorendiagnostik da würde ich hier einen schweren Fall von Don't Give a Fuck erstmal feststellen wollen. Ja. vielleicht auch einfach Zeitmangel, ne? Wenn hier diese Storyline so komplett irgendwo auf einmal im Nichts endet. Vielleicht hat da auch irgendjemand eines Morgens die Tür aufgemacht und gesagt, der Scheiß muss jetzt fertig werden. Ist mir egal wie.
Ich glaube auch, dass die sich einfach verhoben haben, dass das Team extrem ambitioniert war, aber letztendlich nicht die Ressourcen hatte, um vor allem diese Mystery-Geschichte zu irgendeinem zufriedenstellenden Ende zu bringen. Man merkt das auch daran, dass im Abspann dann die Geschichte noch irgendwie ungelenkt weiter oder zu Ende erzählt wird. Denn während der Credits werden halt Standbilder eingeblendet, die zeigen, dass June tatsächlich nochmal immer mal wieder zurückkehren kann nach Emrys und dass die Gang sich dann zusammenfindet und gemeinsam Kuchen isst und so weiter. Aber das ist halt alles total banal. Das ist genauso banal wie die mega blöden Sidequests, wo man irgendeinen Manga wiederfinden muss.
Dafür war Zeit. Ja, das ist immer das Schockierendste bei sowas.
Ja, genau.
Vielleicht, aber wie gesagt, man weiß nicht, mit welchen Limitierungen die da hantieren müssen. Ne? Vielleicht hat ihre Instagram-Künstlerin auch gesagt, Emotionen kann ich nicht. Ich kann super Lipgloss zeichnen. Mach doch mal da eine Mission.
Ja, was die übrigens auch nicht kann, sind Monster. Leider. Also nicht nur die wir haben ja schon gesagt, die Charaktere, die Hauptfiguren sehen alle sehr menschlich aus, weil das halt so in ihr Schema fällt. Sie zeichnet schöne Menschen und hat dementsprechend auch die Dämonen, mit denen man hauptsächlich interagiert, als schöne Menschen mit Accessoires abgebildet. Aber es brauchte ja noch die Monster, denen man in den Schreinen begegnet. Und die sind im Design leider nicht so überzeugend. Da merkt man schon, da ist die Künstlerin etwas an ihre Grenzen gekommen, denn die wirken viel ungelenker gestaltet, viel undurchdachter als die Hauptfiguren.
Auch das noch. Ja, jetzt war auch ich an, noch. Der Finger kreiste ja quasi noch über dem Kaufbutton, aber jetzt ist das Maß voll.
Jetzt also ist das Schluss, nein. Genau.
So nicht.
Also, um wirklich mal das Fazit so auf den Punkt zu bringen, The World Next Door fühlte sich für mich sehr, und das hast du wahrscheinlich früher erkannt als ich, wie ein poliertes RPG-Maker-Spiel an. Es sieht besser aus. Es hat auf der Gameplay-Ebene mehr zu bieten als das durchschnittliche RPG-Maker-Spiel, aber das ist der Eindruck, der letztendlich bleibt. Dass sich ein Hobby-Team zusammengesetzt hat, um ein Spiel zusammen zu entwickeln, durchaus Ressourcen für die schöne Gestaltung hatte. Es hatte eine interessante Idee im Hinblick auf das Kampfsystem, aber letztendlich hapert es das leider sehr an der Umsetzung.
Ja, ich weiß nicht, ob ich auf RPG-Maker gekommen wäre, so vom Draufschauen. Nee? Weil es nicht so super tile-based aussieht, also zumindest in dieser Oberwelt.
Ja gut, das ist in den Schreinen deutlicher. Die Schreine sind halt alle viereckige Räume, in deren Mitte sich dann eine Plattform befindet, die entweder einfach nur ein Gehweg ist oder eben eine solche Arena. Und die Arenen sind ja Schachbretter. Das heißt, da ergibt sich schon ein statischeres Erscheinungsbild als in der Oberwelt.
Also bei mir war es halt mindestens 50% einfach nur Borniertheit, weil ein Blick auf den Artstyle, ich sehe da halt nur Kinderbuchoptik. Das ist für mich halt so, okay, Ästhetik-Crap.
Aber das ist ja nicht, ne, das ist ja nicht unbedingt schlecht. Nee, also der Artstyle spricht mich persönlich auch nicht an, aber ich dachte mir, der wirkt zumindest ausgereift. Die meisten Illustrationen sind wirklich gut. Auch gerade die Hintergrundillustrationen, insbesondere die Bilder, mit denen die Schreine vorgestellt werden, sind wirklich detailliert, haben eine tolle Lichtsetzung, sind also wirklich kompetent gemacht. Das kann man dem Spiel nicht vorwerfen. Aber natürlich ist das dann subjektiv, ob man damit was anfangen kann oder nicht. Und wenn man sich tendenziell von diesem westlichen Manga-Stil oder halt auch von Instagram-Schönheitsidealen nicht angesprochen fühlt, so wie auch ich zugegebenermaßen, dann wird man wahrscheinlich mit dem Spiel nicht so gut.
Ja, weiß ich. Ich sehe halt zum Beispiel auch diese Charakter-Dinger, die dann bei dem Visual-Novel-Teil, da sind so Figuren und unten drunter ist der Text, ne? Und die siehst du so ungefähr ab der Hüfte aufwärts. Und die Gesichtsausdrücke sollen irgendwelche Emotionen transportieren. Da steht auf einem Screenshot, steht halt der Horace mit verschränkten Armen, aber dann ist da so ein Mädchen mit lila Haaren und Hörnchen und hat irgendwie so ein bisschen kokett die Finger an die Lippe gelegt und da steht ein Junge, der wohl überrascht schauen soll und sieht aus wie das Kind aus der Kinderschokoladenwerbung. Also es ist halt wirklich, es ist so Instant-Ablehnung, komplett. Also das ist sicher, selbstverständlich können, alles davon ist besser gezeichnet, als ich das hier in meinem Leben können werde. Aber das ist so, weiß auch nicht, da fehlt mir komplett der Zugang und es ist auch nichts, wo ich das Gefühl habe, das muss extrem hohe Schule sein, weil ich habe das Gefühl, das habe ich auf DeviantArt schon mindestens 10-mal besser gesehen.
Oh, okay, ich finde, da tust du dem Spiel Unrecht. Ich kann verstehen, dass man den Zugang dazu eventuell nicht findet, aber das ist ein geläufiges Problem von Visual Novels, dass du halt nur eine beschränkte Anzahl von Character Sprites, diesen Profilansichten haben kannst, einfach aufgrund von Ressourcenbegrenzungen. Das heißt, du musst bestimmte Posen oder bestimmte Gesichtsausdrücke immer wieder verwenden und versuchen, so dann eine Stimmung zu kommunizieren. Das glückt natürlich nicht immer. Ich finde aber, dass es in The World Next Door ganz gut funktioniert. Das ist in Ordnung. Das ist wirklich nicht der größte Kritikpunkt am Spiel, mit Abstand nicht. Zumal man sich ja immerhin noch die Mühe gemacht hat, das teilweise zu vertonen. Das sollte auf jeden Fall noch erwähnt werden. Es gibt keine Synchro, aber die Charaktere geben ab und zu Laute von sich, ähnlich wie die Sims. So gibberish, das dann zusätzlich die jeweilige Laune oder Stimmung nochmal unterstreichen soll. Und das ist ein ganz nettes Detail, weil so nochmal etwas deutlicher wird, wie die Stimmung in der Gruppe oder im Gespräch mit der anderen Person gerade ist.
Okay. Also das einzig Hübsche, was ich gesehen habe, war so eine Art, das weiß nicht, so eine Schienenbahn, die da irgendwo lang fuhr, vor so einem Bergpanorama und so. Das fand ich sehr hübsch, die Figuren. Aber das ist so, manche Sachen kennst du ja vielleicht auch, ne? Weil manche Sachen sind einfach nichts für einen. Und da, das ist so ein bisschen wie auch, und es gibt einen bestimmte Art von Darstellung, die man bei vielen Mobile-Games findet, wo ich immer das Gefühl hatte, irgendjemand hat mal festgestellt, dass das irgendwie so in einem normalen Querschnitt von potenziellen Nutzern die höchstmögliche Akzeptanz generiert. Kann das gar nicht beschreiben, aber so von den Farben und von so ein bisschen in Richtung, vielleicht so Richtung schlecht gemachte Pixar-Optik oder sowas. Und
das sieht halt ja, generisch aus.
Dieses Krieg ist instant Hass. Sofort. Ich sehe es und denke so, nein, mir egal, wie gut dieses Spiel angeblich sein soll. Keine Lust mehr darauf. Und diese spezielle Art vom Manga-Stil, hab nichts gegen Manga-Stil an sich, aber das, was ich da sehe, also auch wie die Figuren sonst so gestaltet sind und so, es ist sofortige Ablehnung.
Wie gesagt, kann ich total gut verstehen. Mein Ding ist es auch nicht. Ich kann aber immer noch die handwerkliche Qualität wertschätzen. Und für mich wäre der Stil an sich kein Ausschlusskriterium gewesen. Aber leider hat das Spiel halt sonst so viele Probleme, dass der Artstyle nur eines davon ist. Und dementsprechend kann ich das Spiel letztendlich leider auch nicht weiterempfehlen. Außer vielleicht einem jüngeren Publikum, das mehr Zugang einmal zu dem Stil hat, das auch kein Problem damit hat, dass die meisten der Kämpfe wenig fordernd sind, dass das Spiel relativ kurz ist, dass ich vielleicht auch so ein Stück weit mit den Protagonisten identifizieren kann. Aber für ein älteres Publikum dürfte das grundsätzlich eher nicht sein.
Okay, na dann, ja gut, dann die Masse an 12- bis 16-Jährigen, die diesen Podcast hört, kann sich das ja dann noch mal genau, genauer anschauen, ja.
Gebt's an eure Kinder
dann
weiter.
Dann wird halt die Steam-Seite mal wieder für eine halbe Stunde langsamer, wenn der Podcast erscheint. Da kann ich jetzt nichts machen.
Ja nun, also man muss leider sagen, auch ich bin ja eine der Letzten, die sagen würde, ein Spiel ist seinen Preis nicht wert. Du weißt ja, ich habe immer meine Probleme damit. Aber in diesem Fall muss ich es doch sagen. 12,99 € sind für das Gebotene einfach zu teuer.
Wunderbar. Dann aber haben wir es sozusagen erschlagen. Ja. Und dann würde ich sagen, darfst du hier die Herren und Damen noch verabschieden. Und wir haben es geschafft.
Vielen Dank für all jene, die trotz allem eine Dreiviertelstunde mitgefiebert haben, als wir das Spiel komplett zerpflücken mussten. Vielen Dank für die Aufmerksamkeit. Und vielleicht findet sich ja doch der eine oder die andere, die noch was damit anfangen kann. Das wäre ja ganz nett. Aber ja, tendenziell schaut euch andere Spiele an. Sie sind es wahrscheinlich eher wert. Und in diesem Sinne sage ich mal Adieu.